fremden Völkern herzlich nah, weil Versöhnung uns geschah. Hören Sie zu diesem Thema Gedanken von Pfarrer Winrich Schäffbuch aus Stuttgart. Seinen Vortrag haben wir bei den Mülheimer Bibeltagen im vergangenen Jahr aufgezeichnet. Zunächst Verse aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefs.
Darum denkt daran, dass ihr, die ihr von Geburt einst Heiden wart, das sind ja wir sind ja die Nichtjuden, die Goyim, die Heiden und die Unbeschnittene genannt wurden, von denen, die äußerlich beschnitten sind, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremde außerhalb des Bundes der Verheißung. Daher hattet ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Ohne Jesusgemeinde sind wir verlorene Leute, keine Hoffnung. Jetzt aber, in Christus Jesus, seid ihr, die ihr einst ferne wart, nahe geworden. Durch das Blut von Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und den Zaun abgebrochen hat, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt. Euch, die ihr fern wart, das sind die Heiden, und Frieden denen, die nahe waren, das sind die Juden. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Er baut auf den Grund der Apostel und Propheten, da Jesus Christus der Eckstein ist, auf welchem der ganze Bau ineinandergefügt wächst zu einem heiligen Tempel in dem Herrn. Durch ihn werdet auch ihr miterbaut zu einer Wohnung Gottes im Geist, im Altluther hieß es, zu einer Behausung Gottes im Geist. Ich hoffe, Sie hatten eine schöne Urlaubszeit. Gehört ja zu dem Höhepunkt unseres Lebens. Ob Sie an der See waren, ob Sie in den Bergen waren, ob Sie Kunstwerke angezogen haben. Man kann ja tolles unternehmen im Urlaub. Manche haben eine Schnäppchenreise mit Chibo oder mit Ögertours gemacht. Die Türkei ist ja gerade so billig. Und so kommt heute bald jeder irgendwann einmal, dass er dort inklusive meist nach Ephesus. Das ist ja gewaltig. Die Ausgrabungen dieser alten, antiken Stadt. Und wie die damals gebaut haben, da kommen wir ja nimmer mit. Mit diesen kostbaren Marmorsteinen bebauen, diese Tempel, die da errichtet wurden, dieses riesige Theater für 24.000 Menschen, wenn man noch den Grundriss sieht des Artemis-Tempels, Domitian-Tempel, diese Brunnen, diese Geschäfte. Mensch, da ist alles noch da, was man sehen kann, sogar die schändlichen Stätten der Sünde, alles ist noch sichtbar. Jetzt sagen Sie, wo ist eigentlich die Ephesus-Gemeinde? Da müsste doch auch noch eine Spur sichtbar werden. Da gibt es noch ein paar Spuren, aber das sind 300-400 Jahre später, da war die Kirche schon verkommen, als das Räuberkonzil von Ephesus stattfand. Also das kann es ja nicht gewesen sein. Wo ist denn Spur der Gemeinde Jesu sichtbar von damals? Das ist doch der Leib Christi, der alles in allem erfüllt. Keine Steine sieht man davon. Keine Riten, keine Traditionen, all das, was uns wichtig ist, keine Namen sind mehr geblieben. Gemeinde, das sind Menschen, in denen Jesus seine Spuren einzeichnet, Es ist ganz schlimm, dass bei uns das so wichtig ist. Zu welcher Gemeinde gehören wir? Da sind Namen und da sind gewisse Taufpraktiken oder sonstige Traditionen und Rituale und dann sind es Mitgliederverzeichnisse und Übertritte, die für uns eine ganz große Rolle spielen. Für Jesus doch nicht. Er hat eine Geschichte mit Menschen. Ich denke, viele Leute, die nominell zu einer Gemeinde gehören, haben Jesus noch gar nie erlebt und haben keine Beziehung zu ihm und darum sind sie fremd außerhalb der Gemeinde. Es gibt ein schönes Lied, das das umschreibt, um was es geht. Irdische Tempel braucht Gott nicht. Dome, die Meister erbauen. Schatten sind sie vor seinem Licht, welches kein Auge kann schauen. Aber er selbst baut sich ein Haus, wählt sich zur Wohnung Menschen aus, die seinem Ruf gehorchen, kehrt in die ärmste Hütte ein, lässt uns dem Königswort lauschen, seiner Verklärung Zeuge sein. Wer wollte Welten drum tauschen? Leben und Geist ist da zur Stund, göttliches Wort aus seinem Mund heiligt die Hütte zum Tempel. Gemeinde kann man nur von dort her verstehen, dass Jesus unter Menschen wirkt, mächtig wirkt. Und Paulus setzt in diesem Abschnitt hinzu, durch sein Blut. Ich weiß schon, wie manche immer wieder die Schnute hochziehen, wenn das kommt, sagen, das sei unappetitlich, schrecklich unappetitlich, dass Jesus sein Leben für verlorene Menschen gelassen hat. Und dass die Schuld und Sünde meines Lebens nicht anders gesühnt werden kann, als durch das Opfer von Jesus am Kreuz. Deshalb möchte ich zunächst drüber reden. Gemeinde ist Heimat für heimatlose Leute. Gucken Sie nochmal an Vers 11. Wo waren wir denn ohne Jesus Gemeinde? Wo waren wir denn? Fern von Gott. Wir haben Heim gefunden als heimatlose Menschen. Sie können durch die ganze Welt ziehen und werden in dieser Welt nur eine Heimat finden, die es mit ihrer elterlichen Heimat überhaupt aufnehmen kann und die dann weit in Schatten stellt. Ein Vorgeschmack vom Himmel, von der Ewigkeit, dass der ewige Gott durch Jesus in unser Leben tritt und unter uns handelt. Wir waren damals ausgeschlossen, als wir noch nicht dabei waren. Und jetzt noch einmal, denken Sie jetzt gar nicht an die äußeren Dinge, wie Sie sich stoßen an einer Gemeinde oder wie Sie sagen, ich gehöre zu dieser und nicht zu jener Gemeinde. Es geht immer um die Jesus-Beziehung. Wir waren doch fern und dann hat uns Jesus nahegebracht zu Gott. Er hat uns in das Licht Gottes gestellt, in seine Gegenwart. Und darum geht's doch. Wir haben ja oft diese Gemeinschaft gar nie gefunden, auch diese herzliche Gemeinschaft. Das ist ein großes Sehnen danach und sagt, wie können wir denn Gemeinschaft machen? Und ich habe das x-mal erlebt, wenn man so lange im pfarramtlichen Dienst steht, wie man alle Aktionen macht, sagen, wir müssen eine Freizeit machen, wir müssen eine Kaffeetafel richten und jetzt machen wir eine Aktion und wir müssen doch die Leute irgendwie zusammenbringen. So kriegen sie eine Gemeinde nicht zu geistlicher Gemeinschaft, weil das Fehlen der Gemeinschaft, was wir so oft empfinden, ist kein organisatorisches Problem, auch nicht das Problem, weil Unterhalter fehlen, die das auf originelle Weise machen können, sondern ist ein geistliches Problem. Erst wenn Christus an Menschen handeln kann, und so war es doch bei Ihnen auch, wo Sie Christus erkannt haben, wo Sie Menschen finden, mit denen Sie beten können, wo Sie von der gleichen Erfahrung reden, wie Jesus in Ihr Leben eingegriffen hat, das ist wunderbar. Ich war ein junger Student und wir waren gewandert und in Dusslingen bei Tübingen wollte man den Gottesdienst gehen. Ist ja gut, wenn man den Sonntag nicht zum Werktag macht. Und wie es dann so geht, wir kamen erst gerade zur Predigt richtig und wir haben uns hinten hingesetzt. Da saß ein alter Bauer mit so einem Schnauzbart und der stupft immer an und will, dass man in seinem Testament mitliest. Und schließlich, ja gut, dann gucke ich da rein und wundere mich, das war ein englisches Testament. Wie kommt der Bauer zu dem Englischen Testament? Und nach dem Gottesdienst frage ich ihn, dann erzählt er, Erster Weltkrieg, er war in der Schlacht bei Ypern, von ihrer Kompanie sind noch 4 übrig geblieben, kamen in die englische Kriegsgefangenschaft und da waren sie eingesetzt zum Baumfällen und da war ein Wachsoldat und der pfeift plötzlich ein Lied. Ich glaube, welch ein Freund ist unser Jesus? Und er pfeift mit. Und dann erzählt dieser Bauer, und da gucken sie sich an, Feinde. Und der Engländer sagt zu ihm auf Englisch, du bist mein Feind, aber in Jesus bist du mein Freund und ich schenke dir mein zerlesenes Neues Testament. Und es hat dieser Bauer bis zum Alter gehabt, als Gemeinde von Jesus, wie sie sich ereignet, wie man sie erlebt. Jesus verbindet uns. Es gibt ja sonst so viel, was uns immer stolz macht. In der Gemeinde gibt es ja ganz viel Trennendes. Warum gibt es denn da so Dinge? Wir sind stolz, weil wir sagen, wir sind Akademiker oder wir sind klüger als die anderen oder wir sind musikalisch moderner als die anderen. Man kann runtersehen auf andere. Hat mir sehr wehgetan, wie einmal eine Kirchengemeinderätin gesagt hat, in evangelikalen Gemeinden gilt man ja als Frau nichts. Furchtbar, wenn solche Dinge wahr sind. Es gibt ganz viel Trennendes zwischen uns. Aber wenn wir wirklich auf Christus blicken, dann können diese trennenden Mauern nicht mehr da sein. Da sagt Paulus, Christus hat doch das alles weggebrochen, diese trennenden Mauern. Auch die Mauern zwischen Juden und Heiden. Ach, wie waren die Juden stolz. Man hört es ja noch aus dem Tonfall des Paulus. Ich bin ein Benjaminiter, ich bin ein Pharisäer, ich komme aus edlem Stall und ich habe eine reiche Tradition und ich habe unsträflich gewandelt im Gesetz. Und dann hat Jesus ihm das alles weggestreift. Und er sagt ja, ich will mich bloß noch rühmen des Kreuzes von Jesus. Wenn in der Gemeinde irgendetwas anderes wichtig ist als das Kreuz von Jesus, ist furchtbar, dann gibt es keine Jesusgemeinde. Auch die Theologie kann das nicht sein. Die wird unterm Kreuz von Jesus zerbrochen, weil uns nur noch das eine eint, wir gehören zusammen, dass der Klebstoff der Gemeinde Gemeinschaft gibt, dass wir auf Christus blicken und ihn erkennen. Mich hat das früher immer, wie ich noch bei der Arbeit von Licht im Osten war, in Russland in der Zeit der stalinistischen Christenverfolgung dort interessiert. Wie kommt eigentlich das Evangelium zu diesen zentralasiatischen Völkern? Das sind ja riesige Völkerschaften, unter denen noch nie Mission getrieben wurde. Kirgisen, Kasachen, die Uiguren, die Turkmenen, die Usbeken und wie die alle heißen. Und wenn man die Russlanddeutschen immer wieder gefragt hat, warum geht ihr nicht als Missionare zu denen, dann sagten sie schon, die würde ich nie im Auto mitnehmen. Ja, warum denn? Die stinken. Das ist eine ganz komische Sache, dass wir den Geruch der anderen riechen. Aber sie vergessen darüber, dass jedes Volk eine Ausstrahlung hat. Wir riechen nicht unseren westliche Ausdünstung. Wir leiden dann unter anderen Völkern und sagen, das ist ganz hochmütig, ich kann den nicht riechen. Aber als der eiserne Vorhang zerbrach 1989, da waren es einige Russlanddeutsche, die sind nicht raus. Kennen Sie den Heinrich Voth und den Franz Thiessen, was das für Männer sind? Die haben auf alle Annehmlichkeiten des Westens verzichtet. Und die haben gesagt, wir gehen jetzt zu unseren Volksgenossen. Ich weiß noch, wie ich den Heinrich Voth das erste Mal traf. Und dann hat er erzählt, ich frage ihn, jetzt gibt es eine kirgisische Gemeinde. Nein, schon 3. Und wie ich ihn jetzt traf, sagt er, über 200. Nur Kirgisen. Unter den Kasachen ist das jetzt losgegangen. Unter den Usbeken, da wird gar keine Lizenz erteilt gegen werden von der Regierung. Da gibt es Christenverfolgung. Und diese gläubig gewordenen unter den Usbeken, die brennen nach. Ich traf neulich einen Pfarrer, der war auf der Seitenstraße mit 3 Jeeps unterwegs. Sagt, in Samarkand gibt es 10 usbekische Gemeinden, weil da ein paar waren, die haben ihren Hochmut zerbrechen lassen und sind zu den Menschen gegangen, die sie nicht riechen konnten. Weil es in der Gemeinde von Jesus darum geht, dass wir zusammengestellt sind, ihm zu dienen und sein Reich zu bauen. Er demütigt uns. Das ist in der Versammlung der Gemeinde wichtig. Er ist unser Friede. Es muss über unserem ganzen Leben stehen, Jesus allein. In meines Herzens Grunde dein Name und Kreuz allein. Funkelt all Zeit und Stunde, drauf kann ich fröhlich sein. Erscheine mir zum Bilde, zum Trost in meinem Tod, wie du, Herr Christ, so milde, dich hast geblut zu Tod. Das verbindet uns. Wir haben Zugang zu Gott durch den gekreuzigten Jesus. Ob sie nach Bali gehen, gibt es ganz wenig Christen. Im Bali Beach Hotel hat sich die Gemeinde versammelt. Waren 5 Leute da. Darunter war der Hotelmanager, über 1000 Betten Hotel. Ein junger Deutscher hat zu Jesus gefunden und er erzählt seine Geschichte. Mein Großvater hat das KZ Auschwitz geleitet und hat über 10.000 Menschen umgebracht. Aber hier unter den 5 Leuten im Bali Beach Hotel habe ich Jesus gefunden. Das Geheimnis, wo Gemeinde erneuert wird und wächst, wo unser Stolz zerbricht, wo Jesus unser Friede wird, unser Leben heilt. Noch ein paar Fragen. Was heißt das praktisch heute? Viele, die suchen sich die Gemeinde aus wie eine Brautschau. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Wo darf ich mich anschließen? Viele kamen auch zu uns nach Stuttgart und sagten, jetzt habe ich schon 7 Gemeinden in Stuttgart ausprobiert. Also ist ja ganz interessant, was ich bei euch in der Hofacker Gemeinde gesehen habe, aber ich suche noch mal weiter. Furchtbar! Wenn einer so das in seinem Stuhl sieht, ich soll doch jede Stelle dankbar wahrnehmen, wo mir Christus begegnet und mir die Türen aufmacht zum Vater, Zugang schafft zum Vater. Und das ist wunderbar, dass wir an so vielen Stellen, in so vielen Denominationen den gekreuzigten Jesus finden, dass wir über die Zäune hinweg zusammenfinden. Gott will keine Einzelkinder, Gott will keine Solisten haben, sondern dass wir ein Herz und eine Seele sind in ihm und in seinem großen Opfer. Bei einer großen kirchlichen Konferenz gab es die üblichen Spannungen, die verschiedenen Meinungen, Bekenntnisse, Theorien schlugen gegeneinander vor und dann war es ein Evangelist aus Ceylon, der aufstand und rief in die Versammlung, don't look on us, look on him. Guckt doch weg von euch. Guckt doch auf Jesus. Wenn uns das wieder miteinander eint, bei allen Verschiedenheiten, die wir haben, lasst uns dort zusammenstehen, wo Jesus seine Gemeinde hat. Noch ein Problemfeld sind die jungen Ehen. Ich leide heute mit, wie viele junge Ehen auseinandergehen. Ich habe mit vielen gesprochen, sagen, was ist denn der Grund, dass auch von Gläubigen so viele Ehen scheitern? Er sagte, da einer mal, der sich auskannte und viele getraut hat, sagte, die jungen Leute meinen, wenn sie beten, klappt alles. Das ist ein komischer Automatismus. Wenn wir geistlich sind, das bildet man sich ein. Die geistliche Haltung zeigt sich dran, ob man in einer Ehe, und jede Ehe ist voller Spannungen und voller Gegensätze, wie eine Gemeinde auch, ob man im entscheidenden Punkt miteinander auf die Knie gehen kann. Ich bin dankbar, dass ich vom ersten Tag des Verlöbnisses mit meiner Frau oft auf die Knie gehen konnte. Und wo man nicht sagte, aber du, sondern sagt, verzeih mir, ich sehe vor Jesus so viele Mängel. Und mich wundert es, dass du mich geheiratet hast. Aber Jesus lässt mich nicht los. Und wir haben diese gemeinsame Segensgeschichte, die uns in der Ehe verbindet. Aber auch die Jungen und die Alten in der Gemeinde. Und die Leute, die anders denken, dass uns diese Mitte verbindet. Welch einen Mut hatte der Paulus, dass er die ganzen alttestamentlichen Reinheitsvorschriften wegließ. Man kann doch nicht einfach die Beschneidung wegtun und sagen, das ist nicht wichtig. Wie war das denn im alten Bund und die Reinheitsgesetze des Mose? Weil Paulus das Kreuz von Jesus viel beherrschender machen will als all die äußeren Dinge. Und das wollen wir uns wieder angewöhnen. Wo haben wir die Gelegenheit, miteinander auf die Knie zu gehen und miteinander das Wunder zu bestaunen, dass Jesus sich nicht schämt, unser Bruder zu sein? wir, die wir doch so viel falsch machen, und dass er einen neuen Menschen aus uns machen will. Da steht das Wort mit den Heiligen. Und ich weiß viele Leute, die sagen, das will ich gar nicht sein. Fritz von Bodelschwingh sagt einmal, als Kind hat ihn das immer gestört mit den Heiligen. Er dachte, das muss doch furchtbar unbequem sein, wenn man da so ein Deckel rumtragen muss, so einen Heiligenschein und rumrennen muss. Bis man wieder begreift, halt mal, die Heiligen, das sind ganz normale Leute des täglichen Lebens gewesen, voller Mängel und Schwächen. Aber Gott hat in seiner Güte seine großen Taten durch diese schwachen Leute gemacht. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben heute auf dem Weg noch in Mettmann kurz Station gemacht. Ich wollte doch einmal im Leben das Neandertal laufen. Dachte, da ist der junge 24-jährige Joachim Neander gewandert. Und da hat er eine Lateinschule gehabt, eine kleine Privatschule. Ich glaube, es waren bloß 2 Klassen. Aber die Eltern haben ihn gemobbt und haben ihn verdrängt. Er hat überhaupt keine Spuren hinterlassen. Er war ja gescheitert, mit 30 Jahren starb er. Es war eigentlich eine Niete, wenn man so anguckt. Was hat der Joachim Neander uns geschenkt? Die Lieder, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Sieh, hier bin ich Ehrenkönig. Fülle mein Leben, mach du aus meinem Leben etwas. Und das Geheimnis einer Gemeinde ist, dass der Herr die Gemeinde baut. Ich will meine Gemeinde bauen. Wir reden heute so viel, was wir machen. Er will seine Gemeinde bauen in diesen Tagen. Und er macht neue Menschen. So ist geschehen in der Erweckung in Uganda, so ist in China, wir werden nachher noch davon hören, in Russland und überall geschehen, dass sie zusammenkamen über die Standesgrenzen hinweg, dass sie voreinander bekannten, verzeih mir, ich hatte Hochmut, will's ablegen, ich habe über dich schlecht geredet, ich will's nicht mehr tun, sondern das soll uns verbinden. Jesus, welch eine wunderbare Familie, wir sind jetzt Hausgenossen, wir sind Hausgenossen mit den Heiligen, und mit den auf dem Grund der Apostel und Propheten, wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Welch eine tolle Familie. Die Apostel, denken wir noch an den Petrus, was war das für ein Mann? Der hat ein Schwert mit sich rumgetragen. Ich hoffe, dass keiner von Ihnen den Kalaschnikow dabei hat. Er war ein rauer Geselle und er hat zugeschlagen und getroffen, als drum ging. Es war ein Schlägertyp. Und Jesus hat sein Leben geheiligt und in Dienst genommen. Einer, der Jesus verleugnet hat, von Verbindlichkeit ja keine Spur. Da hätte heute in vielen Gemeinden gar keinen Platz gehabt. Aber Jesus hat ihn benutzt. Dieses Geheimnis ist das. Wir gehören mit hinein in diese Gemeinden. Was sind denn die Propheten? Manche sagen, das sind die Propheten, die damals auch in der urchristlichen Gemeinde waren. Ich neige doch der Meinung zu, dass es gemeint ist, in der ganzen reichen Tradition der alttestamentlichen Propheten, wo man erzittert vor Gottes Wort. Gemeinde ist ein Platz, wo man mit den Propheten leidet unter der Schuld, wo man das Wunder wieder begreifen kann, dass Gott zu uns redet, wo man nicht bloß vom lieben Gott redet in der verkürzten Weise, sondern weiß, dass Gott ein heiliger Gott ist, der richtet. Und wir gehören mit dazu, wo ein Johann Sebastian Bach dazugehört und eine Eva von Thiele Winkler und ein Fritz von Bodelschwingh und ein Zinzendorf und ein Paul Gerhardt wie ein Jeremia und ein Samuel. Da waren lauter Leute und Gott will doch auch aus unserem Leben was machen. Welch eine Tradition der Heilsgeschichte. Lassen Sie mich schließen mit einem Gedanken, der hier noch ganz am Schluss steht. Von der Behausung Gottes. Ich komme aus Stuttgart und wohne jetzt in Häslach, das ist unser Arbeiterviertel. Als Lenin 1907 in Stuttgart war, der große Revolutionär Lenin, wohnte er natürlich in Häslach. Wir haben 80% Ausländeranteil und ich wohne dort in dieser Ecke Stuttgarts, ein schwieriges Wohngebiet. Aber die Schwaben, die es noch dort hat, die verstehen Gemütlichkeit, wenn sie wissen, was Gemütlichkeit ist. Da feiern sie, jetzt das kann man gar nicht übersetzen, Hocketze. Die hocken dort auf Bänken und Schrannen und dort wird Bier getrunken und gegessen und dann spielt die Blasmusik auf. Das ist die Hocketze oder das Anna-Schäufele-Fest. Da fühlt man sich wohl, wie bei einem Vereinsfest. Wissen Sie, da gibt's doch Stimmung, kommt auf. Und viele sagen, die Gemeinde muss eigentlich auch so ein Wohlfühlverein sein, wo man sich so fühlt, wie bei der Hocketze oder beim Anna-Schäufele-Fest. wie beim Kaninchenzüchterverein, ist eine Gemeinde ein Wohlfühlverein. Schlimmste Missverständnis. Auch wenn Sie sagen, wir tauschen die Volkslieder mit der Lichtorgel aus und machen neue Musik und nehmen die Band, es geht gar nicht darum, ob wir uns in der Gemeinde wohlfühlen. Das ist eine völlige Verkennung. Ich kenne das nicht im Neuen Testament, sondern ob Gott sich wohlfühlt unter uns. Gott will seine Behausung hier in unseren Gemeinden machen. Seine Behausung im Geist. Und wenn wir sagen, Gott ist gegenwärtig, erschrecken wir. Kein einziger von uns ist dafür rein und geheiligt, dass er Gott empfangen kann. Wir wollen die Unruhe wieder bekommen. Kann Gott wirklich in unseren Versammlungen Wohnung machen? Er will das. Er will das andere wegnehmen, den Schmutz und den Dreck. Er will uns durchdringen und er will uns heiligen. Jesus-Gemeinde bilden. Wie vor Jahrhunderten der Gardiner einst nach Feuerland ausgezogen ist. Da hat ja der Charles Darwin gesagt, bei Feuerland, von den Pescheren, das sind eigentlich Tiere, die sind so gar keiner Veredelung mehr fähig. Und dann ist der Gardiner rausgegangen und drüber gestorben und da ist eine Gemeinde entstanden. Und der Charles Darwin, dieser kritische Freigeist Charles Darwin, hat gesagt, ich wäre stolz, wenn ich mich als Ehrenmitglied zu ihrer Mission dazuzählen dürfte. Da ist im Leben von Menschen etwas verändert worden, weil Gott mächtig wirkt in diesen Tagen an verlorenen, sündigen Menschen. Darum gehören wir zur Gemeinde, zur Kreuzesgemeinde, wo Jesus wirkt. Weil Jesus etwas Neues schaffen will, einen neuen Menschen machen will. Er will eins machen. Er will Versöhnung schaffen und den Frieden schaffen. Ein großer Bibelausleger, Martin Lloyd-Jones, sagte einmal, Frieden gibt es ja in der ganzen Welt nicht. Es gibt nur Ausgleich der Gegensätze. Auch in unseren Tagen werden wir noch erleben, wie die Friedelosigkeit der Völker noch viel verheerender über uns liegen wird. Und er sagte, weil die Menschen einfach nicht von ihren Positionen runter können, nur wo das Kreuz von Jesus erkannt und geglaubt wird, gibt es wirklich Frieden. Da können verfeindende Nationen sich aussöhnen. Jesusgläubige Leute zusammenkommen und Frieden schaffen. Das will Jesus in unseren Tagen tun, auch unter uns durch seine Gemeinde.